Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin vom Dienst beim Tracker. Heute gibt es nochmal eine kleine Spezialfolge, genauso wie letzte Woche. Da haben wir uns das Jahr 2025 einmal genauer angeguckt. Jetzt wollen wir mal einen Blick in unsere gar nicht mehr allzu ferne Zukunft wagen. 2026 steht vor der Tür. Was bedeutet das für die Logistikbranche? Um uns das kommende Jahr mal genauer anzusehen, habe ich mir zwei unserer VR-Expertinnen zu den Themen Wirtschaft, Politik und Recht eingeladen. Die erzählen uns heute mal, was wirklich auf uns zukommt. Oder vielleicht auch nicht. Also das Jahr 2026 steht vor der Tür. Zeit nach vorne zu blicken. Wie wird sich die deutsche Wirtschaft im neuen Jahr entwickeln? Arbeitet sie sich 2026 allmählich aus der Krise oder hält die Flaute weiter an? Und was bedeutet das für den Güterverkehr? Bei welchen Verkehrsträgern geht es aufwärts? Welche müssen weiter bangen? Dazu spreche ich heute als erstes mit Eva Hasser. Sie ist Redakteurin des Ressorts Transport und Logistik in der Verkehrsrundschau. Und Eva, schön, dass du da bist.
Hallo, Tabea.
Fangen wir direkt an. Du hast ja zum Jahreswechsel aktuell mit Branchenvertretern und Unternehmenschef in der Transport- und Logistikbranche gesprochen. Wie ist denn da jetzt gerade so die Stimmung?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Das lässt sich auch nicht so leicht pauschal beantworten, weil ja auch jedes Unternehmen anders aufgestellt ist, anders tickt. Ich denke aber, dass viele Unternehmen in der Transport-, Speditions- und Logistikbranche aktuell schlichtweg erschöpft sind. Denn die deutsche Wirtschaft befindet sich ja seit Corona im Krisenmodus. Kaum ist die eine Krise vorbei, kommt auch schon wieder die nächste. Und wie du weißt, stehen die Dienstleister ja seit Jahren unter Dauerdruck. Ihre große Sorge im Augenblick ist natürlich der Auftragsmangel, denn wenn die Wirtschaftskrise da ist, brechen natürlich überall Mengen und Sendungen weg. Dazu kommt natürlich der permanente Preisdruck, weil etliche Auftraggeber selbst unter Druck stehen und diesen Druck natürlich auch preislich oft an die Dienstleister weitergeben. Und gleichzeitig explodieren überall die Kosten, also gerade im Personalbereich. Und der bürokratische Aufwand wird ja auch nicht wirklich kleiner, obwohl die neue Bundesregierung da gegensteuern möchte. Naja, und dann die große Sorge der Unternehmen ist vor allem eines, wie geht es überhaupt mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland weiter? Wir kennen ja das Thema Deindustrialisierung, immer mehr Unternehmen wandern ab. Und was ich persönlich besonders tragisch finde, ist...
Okay, also tragisch, das klingt ja schon mal gar nicht gut. Was findest du tragisch?
Ja, wir steuern hier in Deutschland im Jahr 2025 wohl auf einen neuen Rekord bei den Firmenpleiten zu. So haben sich allein in den ersten 9 Monaten deutschlandweit 18.125 Unternehmen Insolvenz angemeldet. Und es sind zumeist kleine und mittelständische Betriebe, wie das Statistische Bundesamt soeben vermeldet hat. Ja, und trauriger Spitzenreiter sind da vor allem kleine und mittelständische Unternehmen im Straßengüterverkehr.
Okay, das klingt tatsächlich gar nicht gut. Nun hat ja gerade das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung seine aktuellen Prognosen auch für 2026 veröffentlicht. Vielleicht geht's da ja aufwärts. Was meinst du?
Ja, aber leider nicht so stark wie erhofft. Also das IFO-Institut hatte ja in seiner Herbstprognose für 2026 noch ein BIP-Wachstum von 1,3% prognostiziert und für 2027 ein Wachstum um 1,6%. Im Dezember nun hat das IFO-Institut seine Jahresprognose kräftig gesenkt und demnach dürfte die deutsche Wirtschaft 2026 nur mehr um 0,8% wachsen und 2027 um 1,1%, also jeweils 0,5% weniger als ursprünglich prognostiziert. Also es ist ein kleiner Aufschwung, aber der fällt wahrscheinlich kleiner aus, als wir bislang gehofft hatten.
Das klingt tatsächlich nicht besonders gut. Droht der deutschen Wirtschaft denn dann nun eine Dauerstagnation?
Ganz ehrlich, das wissen wir alle nicht. Ich kann da auch nur IFO-Präsident Clemens Fuß zitieren. Der hatte bei seinem traditionellen Weihnachtsbriefing in der Industrie- und Handelskammer genau zu dieser Frage gesprochen. Also wörtlich meinte er, es sieht schlecht aus, die wirtschaftliche Erholung wird so nicht kommen, wie sie lange erhofft worden ist. Die deutsche Wirtschaft befindet sich, und zwar über alle Wirtschaftsbereiche hinweg, wirklich in einer schwierigen Lage. Das ist kein Absturz, aber wirklich ein langes Gefangensein in der Stagnation.
Okay, also tatsächlich doch eher Dauerstagnation. Also wird das Jahr 2026 für Transportunternehmen denn dann trotzdem ein bisschen besser? Du hast ja gerade gesagt, es gibt ja immerhin einen kleinen Aufschwung vielleicht. Oder wird es vielleicht doch irgendwie vom Gefühl her schlechter und von der Auftragslage?
Also wie sich die Wirtschaft ja letztlich entwickelt, wissen wir alle nicht. Das ist ja immer so ein kleiner Blick in die Glaskugel. Ich habe dazu natürlich auch mit Experten gesprochen, unter anderem mit Professor Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Und er meinte zu mir, die Lage im deutschen Transportgewerbe ist schon sehr ernst. Also wir haben aktuell in Deutschland eine Rezession und diese spiegelt sich natürlich auch in der Auftragslage im Transportgewerbe wieder. Und entsprechend angespannt oder auch sehr besorgt gehen kleine und mittelständische Unternehmen ins neue Jahr. Wie gesagt, weil keiner weiß, wie sich die deutsche Wirtschaft entwickeln wird, wie lange noch die Flaute anhält. Und das Entscheidende ist, sie wissen eben dann auch nicht, wie sie ihre Kapazitäten entsprechend planen und aufstellen sollen. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass etliche Verlader, offenbar auch aus der Automobilindustrie und Logistikbranche, das gebe ich jetzt einfach mal so weiter, offenbar die Lage schon wieder ausnutzen, um die Transportpreise weiter zu drücken.
Also Eva, da redest du jetzt aber immer sehr viel Schlechtes. Ich versuche mal mit einem anderen Thema. Der Laderaummangel in 2025 war schlimm. Entspannt sich der denn wenigstens in 2026? Du schüttelst schon den Kopf, das ist nicht gut.
Ja, wahrscheinlich wird er 2026 noch ein gutes Stück schlimmer werden. Er hört von seinen Mitgliedsunternehmen zumindest, dass diese aktuell 10-20% ihrer Fuhrparkkapazitäten rausnehmen. Zum einen wegen der Wirtschaftskrise, aber halt auch, weil der Fahrermangel weiter anhält. Also offenbar fehlen aktuell in Deutschland 120.000 Lkw-Fahrer.
Ja, da haben wir in diesem Podcast tatsächlich auch schon intensiver drüber geredet, über den Fahrermangel. Das ist ja auch kein Problem, dass es jetzt nur 2025 gab, dass das 2026 gelöst wird. Davon gehe ich tatsächlich leider nicht aus. Du hast aber ja auch einen Jahresvorausblick jetzt für die Verkehrsrundschau, für das Magazin und online geschrieben und dafür jetzt mit vielen Experten gesprochen, unter anderem mit Alexandra Rudolph, sie ist Consultant von Intraplan. Sie hat ja die gleitende Mittelfristprognose Sommer 2025 für Güter- und Personenverkehr des Bundesministeriums für Verkehr erstellt. Wie wird sich demnach der Güterverkehr in 2026 und auch 2027 vielleicht schon entwickeln?
Also bevor ich jetzt auf die Zahlen für 2026 und 2027 eingehe, nur noch ein kurzer Satz zur Entwicklung in diesem Jahr, also im Jahr 2025. In diesem Jahr ist das Aufkommen im Güterverkehr um 1,% gesunken nach der Mittelfristprognose und die Transportleistung ist um 1,5% zurückgegangen. Nur damit du mal die Zahlen von diesem Jahr vorliegen hast. Ab 2026 rechnet die Mittelfristprognose mit einer leichten Erholung im Güterverkehr. Also konkret dürfte demnach sowohl die gesamtmodale Güterverkehrsleistung als auch das Aufkommen in den Jahren 2026 und 2027 jeweils pro Jahr um 1% wachsen. Ganz ehrlich, Tabea, das ist nicht wirklich viel. Das reicht wahrscheinlich noch nicht einmal aus, um die Verluste der vergangenen Jahre vollständig auszugleichen. Aber immerhin wird es laut der Mittelfristprognose eine leichte Erholung im Güterverkehr 2026 und 2027 geben. Ein wenig Hoffnung ist da.
Okay, ich wollte schon sagen, das ist alles so finster. Jetzt hast du uns einen kleinen Lichtstrahl gegeben. Und wie werden sich denn die jeweiligen Verkehrsträger, also zum Beispiel die Schiene, die Binnenschifffahrt, konkret für 2026 entwickeln?
Das verrate ich heute noch nicht. Das veröffentlichen wir dann, wie du schon richtig gesagt hast, in unserem Jahresvorausblick in der kommenden Ausgabe 1.2. Die erscheint Mitte Januar. Was ich dir aber jetzt schon verraten kann, es gibt auch Stimmen, die durchaus zuversichtlich nach vorne blicken.
Okay, dann haben wir jetzt ein bisschen positive Stimmung gespoilert. Was rätst du denn Transport- und Logistikunternehmen für das neue Jahr?
2026 wird für die gesamte Transport- und Logistikbranche sicherlich zum Schlüsseljahr. Also das höre ich nahezu unisono, egal mit wem ich gesprochen habe. Aus dem Grund möchte ich jetzt selbst dazu keine Ratschläge geben, aber ich habe natürlich zu dieser Frage auch mit Experten gesprochen, unter anderem mit Steffen Wagner. Er ist Head of Transport und Infrastructure des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens KPMG. Und seine Erwartung ist, 2026 wird sich die strukturelle Zäsur des Transport- und Logistiksektors weiter fortsetzen. Seine Einschätzung ist, globale Lieferketten werden regionaler, regulierter und digitaler. Er rät deshalb Unternehmen, Entscheider in der Logistik müssen also Margendruck, CO2-Bepreisung und geopolitische Risiken zugleich managen. Das sind für ihn im Übrigen die zentralen Themen, auf die sich die Unternehmen im neuen Jahr unbedingt einstellen sollten und auf ihrer Agenda haben sollten. Und außerdem wird laut Steffen Wagner die Nachhaltigkeit zum Wettbewerbsfaktor. Wörtlich sagte er zu mir, wer Transparenz über den CO2-Abdruck schafft und Kunden echte Dekarbonisierungslösungen bietet, gewinnt.
Gut, das heißt, wir blicken jetzt mal mit voller Hoffnung auf 2026. Das scheint ja irgendwie doch, ich versuche jetzt diese positiven Strahlen quasi mitzunehmen, die du geliefert hast. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die vielleicht nicht ganz so positive teilweise Einstellung zu 2026. Aber wie du es ja auch gesagt hast, man weiß nicht, wie sich die Wirtschaft wirklich entwickelt.
Und wie gesagt, die Unternehmen haben interessante Lösungen im Petto. Also das weiß ich. Und wir werden auch über etliche davon in den kommenden Ausgaben berichten.
Perfekt. Dann danke, Eva, dass du heute hier warst und so viel Spannendes erzählen konntest. Und dann begrüße ich gleich meine andere Kollegin noch hier. Aber kommen wir jetzt, bevor ich meinen zweiten Gast einlade, noch zu einem anderen Thema. Und zwar das Thema Recht. Rechtliche Vorgaben sind nämlich das Fundament der Logistikbranche. Sie regeln nicht nur den Marktzugang, sondern beeinflussen Arbeitsbedingungen, Kostenstrukturen und die Digitalisierung. 2026 bringt eine Fülle an Änderungen, von strengeren Transparenzpflichten über neue Arbeitszeitregelungen bis hin zu Reformen im Zoll- und Verpackungsrecht. Für Spedition bedeutet das, wer die Entwicklung nicht kennt, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch Wettbewerbsnachteile. Gesetze sind keine statischen Regeln, sie verändern sich mit politischen Zielen, EU-Vorgaben und gesellschaftlichen Erwartungen. Und genau diese Dynamik prägt das kommende Jahr. Ein zentrales Beispiel ist die Reform des Güterkraftverkehrsgesetzes, die uns bevorsteht. Dazu kommt dann noch die Berufskraftfahrerqualifikation, die modernisiert werden soll. Dann gibt es noch neue digitale Lösungen wie der elektronische Fahrzeugschein oder auch neue Compliance-Pflichten, zum Beispiel das Entgelttransparenzgesetz, das verschärft wird. Plattformarbeit wird reguliert und das Lieferkettengesetz soll vereinfacht werden. Selbst Themen wie Greenwashing oder Energieeffizienz stehen auf der Agenda, mit strengeren Standards und neuen Berichtspflichten. Kurz gesagt, 2026 wird für die Branche ein Jahr der rechtlichen Weichenstellungen. Und genau über diese Weichenstellungen sprechen wir jetzt genauer mit Marie-Christine Wiens. Sie ist Redakteurin der Verkehrsrundschau und sie betreut das Ressort Recht und Geld hier bei uns. Hallo Marie, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr.
Perfekt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe nämlich direkt eine Frage zu der Tachografenpflicht. Welche Fahrzeuge sind denn dann jetzt davon betroffen?
Ja, letztendlich sind es alle Fahrzeuge mit mehr als 2,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse, die, also es ist wichtig, im grenzüberschreitenden Verkehr unterwegs sind, also nicht im Innerland, also nicht in Deutschland selbst. Und die eben dann halt Güter, Waren und Pakete halt nach außerhalb von Deutschland transportieren, um es mal so zu sagen. Ja, damit gehen allerdings auch Pflichten einher für Fahrer und Fahrerinnen, weil die sind dann ja im grenzüberschreitenden Verkehr tätig und müssen dann entsprechend sich auch an die gleichen Regeln halten, die das EU-Mobilitätspaket, schönes Wort, vorgibt, und zwar für Lkw-Fahrer. Also das war vorher halt bis 3,5 Tonnen und dann jetzt gilt es halt ab 2,5 Tonnen schon. Das heißt, sie müssen die Lenk- und Ruhezeiten beachten, sie brauchen eine Fahrerkarte für diesen netten Tacho, ne? Sie müssen auch die Mitführungspflicht von Nachweisen über Lenk- und Ruhezeiten beachten, also 56 Tage das Zeug dabei haben. Und natürlich haben auch die Unternehmen, die müssen halt auch drauf achten. Einerseits müssen sie die Entsenderegeln beachten, also die speziellen für die Lkw-Fahrer, das Stichwort Posting of Drivers, das die EU da vorgibt. Und hier gilt natürlich auch, Sie müssen darauf achten, dass die Fahrer ihre Lenk- und Ruhezeiten einhalten können, weil sonst gibt es gegebenenfalls Bußgelder. Das heißt aber auch, die Fahrer von entsprechenden Transportern müssen, wenn sie im grenzüberschreitenden Verkehr unterwegs sind, wichtig, auch entsprechend geschult werden. Oder das sollte man zumindest machen, damit sie eben nichts falsch machen.
Gut, das heißt, es geht auf Fahrerseite und auf Unternehmensseite einiges voran. Aber welche Änderungen bei der GÜKG-Vorgaben sind denn für Unternehmen, die im Güterkraftverkehr tätig sind, besonders relevant jetzt?
Das Güterkraftverkehrsgesetz, das setzt ja EU-Vorgaben um. Und dementsprechend ist es halt auch wirklich so, dass da viele Sachen einfach schon vorgegeben sind. Also, jetzt kommen wir aber mal zu den konkreten, besonders relevanten Punkten. Zum einen gibt es Änderungen für Unternehmen, die noch mit nationalen Lizenzen in Deutschland unterwegs sind. Diese nationalen Lizenzen laufen nämlich aus. Das heißt, die unbefristeten Lizenzen sind noch 10 Jahre gültig, nach dem derzeit bestehenden Gesetzentwurf. Befristete gelten bis zum Enddatum ihrer Befristung. Danach benötigen auch diese Unternehmen eine EU-Gemeinschaftslizenz. Diese ist für den innerdeutschen Verkehr nötig, wenn sie Güterkraftverkehr mit Fahrzeugen ab 3,5 Tonnen betreiben, also alles darunter nicht. Wenn das Unternehmen seinen Sitz nicht in Deutschland hat, dann braucht es sowieso schon nach EU-Vorgaben im grenzüberschreitenden Verkehr, immer wichtig, eine EU-Gemeinschaftslizenz für Fahrzeuge ab 2,5 Tonnen. Heißt, neue Unternehmen können nur noch eine EU-Gemeinschaftslizenz bekommen und ebenfalls künftig gibt es nur noch diese EU-Gemeinschaftslizenzen. Die nationalen gibt es künftig auf Dauer nicht mehr. Außerdem werden die Berufszugangsvoraussetzungen angepasst und zwar eben für gewerblichen Güterverkehr betreibende Unternehmen. Und es gibt ein zentrales Risikoeinstufungssystem anstelle der jetzigen einzelnen Systeme der Bundesländer. Also dieses System ist ein Tool, mit dem Behörden Betriebs- und Straßenkontrollen von Straßenverkehrsunternehmen steuern und planen. Das ist natürlich auch wichtig. Weiterer Punkt, es soll der Mindestinhalt der Verkehrsunternehmensdatei, die gibt es halt schon, angepasst werden. Das könnte je nachdem, was die Unternehmen dort über Fahrzeuge, Anhänger oder etc. melden müssen, zu neuen Bürokratiebelastungen führen. Derzeit liegen die entsprechenden Verordnungen allerdings noch nicht vor. Es bleibt also abzuwarten. Gehen wir mal davon aus, es kommt so zustande, wie es derzeit im Bundestag verhandelt wird.
Und das bedeutet dann mehr Bürokratie?
Das kann mehr Bürokratie bedeuten. Wie gesagt, die Verordnungen sind noch nicht durch. Deswegen abwarten und
hoffen.
Genau. Hoffen.
Gut, was steht uns denn sonst noch 2026 so rechtlich, gesetzgebungsmäßig bevor?
Also es gibt neue Pflichten, die der Gesetzgeber plant und daneben gibt es aber auch noch einiges, was beim Thema E-Lkw und Maut auf den Weg gebracht worden ist. Unter anderem wird die Mautbefreiung der emissionsfreien Fahrzeuge bis 2031 verlängert. Außerdem soll es künftig möglich sein, die Maut statt über eine OBU über eine App abzurechnen. Das ist natürlich im Prinzip schon mal ein schöner Vorteil. Außerdem gibt es noch Steuererleichterungen für E-Lkw. Und zwar, die sind schon ein bisschen länger geplant, eine arithmetische Degressive, Entschuldigung, es ist ein sehr schönes Wort, Abschreibung über 6 Jahre, die gilt im Prinzip schon seit Juni 2025 und bis Ende 2027. Diese Abrechnungssätze, deswegen heißt das Ding so schön arithmetisch degressiv, die sinken gestaffelt ab über diese 6 Jahre. Wer sich also einen E-Lkw kauft, kann im ersten Jahr der Anschaffung 75% davon abschreiben. Im Jahr drauf sind es noch 10%. Im sechsten Jahr liegt es dann bei 2%. Puh. Okay, das haben wir. Dann gibt es noch weitere Sachen. Und zwar durch den Bundesrat, ist eine 10-jährige Kfz-Steuerbefreiung für reine E-Fahrzeuge, wozu auch E-Lkw zählen. Es gilt für Fahrzeuge, die bis 2030 zugelassen werden. Also da würde das dann sozusagen auslaufen. Die Steuerbefreiung ist längstens bis 2035.
Okay, gut, also es gibt dann neue Verordnungen und alles, aber wir haben ja vorher auch schon mal über neue Pflichten gesprochen. Mhm. Gibt es denn noch andere neue Pflichten, die so auf Spediteure etc. zukommen? Mhm.
Ja, einiges. Also zum einen die Entgelttransparenzpflichten, die werden sich ändern. Das ist auch wieder mal EU-Vorgaben. Der Gesetzgeber muss bis Juni 2025 das entsprechend umsetzen, heißt, konkret geht es darum, dass kleine Unternehmen zukünftig auch ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Informationen über das durchschnittliche Gehalt bei vergleichbarer Tätigkeit auf Nachfrage mitteilen können müssen. In Stellenanzeigen müssen sie außerdem eine Gehaltsspanne angeben, auch nicht unwichtig. Das muss man auch beachten. Und ganz wichtig, man muss objektive Bewertungskriterien für Gehalt und Gehaltsunterschiede festlegen im Unternehmen. Das sollte man sich also mal an die Arbeit machen, denn die EU macht hier sehr genaue Vorgaben, sodass Unternehmen sich tatsächlich schon darauf vorbereiten können, wenn sie sich mal näher damit beschäftigen. Ich habe außerdem mit dem Bundesbildungsministerium gesprochen und das hat mir mitgeteilt, dass es den Referentenentwurf Anfang 2026 vorlegen möchte und dann eben eine 1:1 Umsetzung der Richtlinie plane. Also das heißt, soll halt dann tatsächlich mehr oder minder so umgesetzt werden, wie die Richtlinie das vorgibt. Und wichtig, sie planen das, möglichst bürokratiearm umzusetzen, was natürlich gut wäre. Ich weiß, ich habe viel zu erzählen heute. Schlimm mit mir. Es stehen noch Änderungen bei den Nachhaltigkeitsberichtspflichten und bei den beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz an. Das ist allerdings eher, das sind eher Erleichterungen, also im Vergleich zu vorher.
Okay. Gibt es sonst noch irgendwelche Punkte, wo wir sagen, 2026, das muss man vor Augen haben?
Ja, also grundsätzlich, steht ja noch die Anpassung des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes an. Das ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Und das ist ja zum Teil geht es da um das E-Learning. Zum anderen soll es aber auch eine Verordnung geben, also die dort im Prinzip angekündigt wird, wo dann eben auch Regeln zur beschleunigten Grundqualifikation in Fremdsprachen mit vorkommen. Das ist alles an sich jetzt nichts Neues, da die Vorgängerregierung 2024 was Ähnliches geplant hat. Aber nun wird es mal endlich konkret. Das heißt, es geht wirklich in die gesetzgeberische Fassung und dann haben wir es auch konkret vorliegen als Recht. Außerdem muss ich sagen, ich bin eigentlich schon gespannt auf die anstehende Arbeitszeitgesetzreform. Die soll auch nächstes Jahr starten, hat mir das Bundesarbeitsministerium so mitgeteilt. Und dann noch, inwieweit sich Erleichterungen beim Erlangen des Lkw-Führerscheins ergeben. Da hat das BMV ja ein bisschen was angekündigt, was sich allerdings auf die Pkw-Fahrschulausbildung bezieht. Aber mal gucken, was da so kommt. Und außerdem, ja, was sonst noch so geplant ist, Energieeffizienzgesetzreform. Gibt es da vielleicht Bürokratieerleichterungen? Gibt es neue Pflichten? Gibt es neue Bürokratie? Also es ist wirklich spannend, was im nächsten Jahr noch alles so ansteht, finde ich.
Gut, das heißt also, wir können wirklich gespannt sein. Da ist eine Menge am Werkeln und wir sind uns noch nicht genau sicher, was draus wird. Aber spannend. Gut, dann danke, Marie, dass du uns das alles so erzählt hast. Ja, gerne. Und ja, dann bis gleich im Büro.
Mach's gut, bis dann, ciao.
So, und damit haben wir jetzt auch mal einen Blick in die Logistikzukunft 2026 geworfen. Hier in der Redaktion kann ich durch das Fenster in unserem Aufnahmestudio schon die Kollegen und Kolleginnen sehen. Und ja, ich glaube, da kommt jemand auch gerade mit einer Sektflasche auf mich zu. Wir stoßen also schon mal auf das kommende Jahr an und verabschieden 2025. Und bevor ich jetzt da hinten hin verschwinde und mit den Kollegen feier, wünsche ich Ihnen allen eine ganz wunderbare Weihnachtszeit, einen schönen Rutsch ins neue Jahr und wie immer eine allzeit gute Fahrt.